Ja, wir haben heute die vier ersten Kapitel des zweiten Samuel-Buches und die Handlung schließt sich sofort an das, was wir letztes Mal über den Tod Sauls und seiner Söhne auf den Bergen von Gilboa gehört haben. David, der zwischenzeitlich sowohl seine Frauen als auch die übrigen Einwohner von Ziklag aus der Gefangenschaft der Amalekiter befreit hat, kehrt nach Ziklag zurück und dort kommt ein Bote, der ihm vom Tod Sauls berichtet. Und zwar ist es ein Amalekiter, der auch selber behauptet, dass er Saul getötet habe. Da haben wir also auch noch einen gewissen Widerspruch zu dem, was im vorigen Kapitel gesagt wurde. Und da haben wir dann auch noch einen Text, der das ein bisschen untersucht, warum das hier unterschiedlich dargestellt wird. Und dieser Mann hatte wohl gehofft, dass David ihn belohnen wird dafür, dass er Saul aus dem Weg geräumt hat. Und er bringt auch die Königsinsignien mit. Aber im Gegenteil, David stellt ihn als Mörder des Gesalbten, des Ewigen dar und lässt ihn hinrichten. Und hält dann auch eine große Totenklage über David und Jonathan, der ja sein besonders ihm nahestehender Freund war. Ein literarisch auch sehr schöner Text und ja, durchaus in israelischen Kontexten manchmal auch als so eine Art Leichenrede benutzt. Dann fragt David Gott, wo er denn jetzt als nächstes hingehen soll. Also er ist in Ziklag, ist er ja immer noch in der Stadt, die ihm der Philisterkönig gegeben hatte, und Gott schickt ihn nach Hebron. Also etwas weiter nördlich, schon nicht mehr im Negev, sondern im Bergland. Und dort salbt ihn der Stamm Juda, sein eigener Stamm, zum König. Hebron ist ja auch nicht viel weiter südlich von Bethlehem, wo David herstammt. Und David, man sieht auch, er versucht sozusagen die Fühler auch auszustrecken, um König auch über die anderen Stämme zu werden. Er lässt schicken zu den Einwohnern von Jabesh Gilead, die ja die Leichen Sauls und seiner Söhne vom Schlachtfeld oder beziehungsweise von ihrem Hängen an der Stadtmauer von Bethschean geholt hatten und sie anständig begraben hatten. Und will damit offensichtlich zeigen, dass er eben nicht über sie zürnt, sondern ihnen gerade das als gute Tat anrechnet, dass sie Saul und seine Söhne begraben haben. Aber Abner ben Ner, der Onkel Sauls, der ja auch schon vorher sein Feldherr war, erhebt den letzten übrig gebliebenen Sohn Sauls, Ishbosheth, zum König, eben im nördlichen Teil Israels. Und auf die Weise kommt es dann eben zum Krieg zwischen den beiden Parteien, der im Wesentlichen eben auf der Seite des Hauses Saul durch Abner geführt wird und auf der Seite des Hauses David. Es ist nicht mehr David selber, der in den Krieg zieht, sondern sein Feldherr Joab, der eigentlich sein Cousin ist, der Sohn einer Schwester seines Vaters. Und die beiden Heere treffen sich in Gibeon, was ein etwas kleines bisschen nördlich von Jerusalem liegt. Und dort machen sie eigentlich ein Kriegsspiel, dass sie junge Männer auswählen, die gegeneinander kämpfen sollen, sich eigentlich gegeneinander alle töten dann, so man könnte fast sagen, zum Vergnügen der Anwesenden das zu betrachten. Danach geht die Schlacht weiter und Abner tötet einen der beiden Brüder Joabs, Asahel, wobei es so beschrieben wird im Text, dass er das eigentlich gar nicht will. Und er versucht auch Asahel zu entgehen, aber Asahel will sich gerade mit Abner anlegen und wird dann schließlich eben von ihm getötet. Und damit hat natürlich Joab einen Grund, sich an ihm zu rächen. Aber zunächst mal schließt Avner eigentlich vor, Frieden zu schließen und sagt ihm, was haben wir davon, dass der Krieg weitergeht? Und die beiden Heere trennen sich dann auch, also jeder kehrt sozusagen zu seinem König zurück. Aber es heißt dann trotzdem am Anfang von Kapitel 3, dass der Krieg zwischen dem Haus Saul und dem Haus David lang gedauert hat. Also durchaus nicht einfach nur eine Episode war. Aber schon auch die Erfolge Davids immer mehr zunehmen. Es wird auch zunächst mal die Liste seiner Söhne, die ihm in Hebron geboren sind, wird gegeben, wo man auch merkt, dass er inzwischen noch ein paar Frauen mehr hat. Und Abner inzwischen versucht offensichtlich seine Position im Haus Saul zu stärken. Vielleicht als Onkel Sauls ist er auch der Meinung, dass er eigentlich genauso gut selber König sein könnte, anstatt des Sohnes Sauls. Und Ischboschet, der von ihm gekrönte König, wirft dann schließlich Abner vor, dass er mit Rizpa, der Nebenfrau Sauls, die man in einem Nebenvers erwähnt wurde, geschlafen hat. Und das wäre natürlich eine Art Besitzergreifen des königlichen Harems sozusagen. Und Abner ist dann erzürnt sozusagen, dass sich Ischboschet in seine Bettgeschichten einmischt und ist eigentlich dabei, zu David überzulaufen. Und steckt so die ersten Fühler aus und dann stellt David zur Bedingung, ja, wir können darüber reden, aber erst will ich meine Frau Michal zurückhaben. Und das wird dann auch beschrieben, wie Michal zurückgeholt wird. Da werden wir gleich auch noch zwei längere Texte zu haben, auch um ein bisschen eben zu sehen, wie hier die Frauen behandelt werden, sozusagen in dieser Geschichte. Und nachdem das dann erfolgreich geschehen ist, kommt Abner nach Hebron zu David, und David schließt einen Bund mit ihm, während Joab nicht da ist, und Abner verlässt Hebron, und als dann Joab davon erfährt, dass der Bund geschlossen worden ist, vielleicht hat er auch Angst, dass Abner ihn ersetzen will als Heerführer Davids, lässt er Abner verfolgen, nach Hebron zurückbringen und ihn dort töten. Und da geschieht eigentlich wieder dasselbe wie nach dem Tod Sauls. David will ganz klar sagen, da hat er nichts mit zu tun gehabt. Er sagt, meine Hände sind davon rein. Das war Joabs Initiative. Und er hält auch die Totenklage über Abner, lässt ihn feierlich begraben. Also auch hier ist ganz wichtig darzustellen, David hatte seine Hände nicht im Spiel. Dann kommt es im vierten Kapitel, wird das Ende von Ischboschet, dem Sohn Sauls, beschrieben, wo zwei eigentlich seiner Minister während seines Mittagsschlafes wohl auf ihn eindringen, ihm den Kopf abschlagen und dann auch in der Erwartung, sie bekommen eine Belohnung, den Kopf zu David bringen. Aber auch hier reagiert David wieder so, dass er sagt, das sind eigentlich zwei Königsmörder, Verräter und lässt sie hinrichten. Und auf diese Weise stärkt, also es bleibt eigentlich dann niemand. Abner ist tot, Ischboschet ist tot. In dem Sinne ist außer dem gelähmten Sohn Jonathans, der in einem Vers erwähnt wurde, der kommt in den nächsten Kapiteln nicht mal, der ist eigentlich kein Erbe des Königtums Sauls mehr da. Und von daher wird dann auch das fünfte Kapitel, mit dem wir uns nächstes Mal befassen, damit anfangen, dass jetzt alle Stämme Israels bereit sind, David zum König zu krönen. Also, was wir da haben, ist also der Weg Davids, wirklich die Herrschaft über alle Stämme zu gelingen, zu erringen. Und was eben so deutlich ist, ist der Versuch, wirklich David von jedem Anteil an Schuld am Untergang des Hauses Sauls freizuhalten. Und das ist es, was Jaja Sakowitsch auch beschreibt. Und er setzt sich eben auch auseinander mit der unterschiedlichen Variante vom Tod Sauls, die in 2 Samuel 1 beschrieben wird, auseinander und schreibt das eigentlich einem davidischen, also Geschichtsschreiber, also einem Geschichtsschreiber, der Davids Person noch positiver darstellen wollte, zu und versucht auch zu erklären, warum sozusagen diese Geschichte vorteilhafter für David ist als für Saul und geht dann weiter die übrigen Ereignisse in unseren Kapiteln. Also Sakowitsch schreibt dazu: Die Szenenfolge des Todes des Königs und seines Hauses beginnt mit dem heroischen Tod Sauls und seiner Söhne mit ihm auf dem Gebirge Gilboa. Saul zieht in die letzte Schlacht, obwohl er aus dem Mund Samuels, den er durch den Off hinaufgeholt hat, gehört hat, was der Tag der Schlacht für ihn und seine Söhne bereithält, als Strafe für die Sünde mit Amalek. Saul, der sieht, dass das Böse über ihn beschlossen ist und die Philister ihn umzingeln, bittet seinen Waffenträger, ihn zu töten, damit er nur nicht in die Hand der Unbeschnittenen falle. Als der Junge es nicht wagt, seinen Herrn zu töten, stürzt sich Saul selbst in sein Schwert und alle seine Leute sterben mit ihm. Es scheint, dass der davidische Historiker den Glanz des Falls Sauls abschwächen wollte. Daher legt er eine alternative Fassung vor, die er in den Mund des amalekitischen Jungen legt, der zu David nach Ziklag kommt. Und es ist beachtenswert, dass sich vor dem Tod Sauls ein Tun Davids findet, bei dem dieser eine Rechnung mit den Amalekitern begleicht, in 1 Samuel 30. Während Davids Abwesenheit von Ziklag, der Stadt, in der Achish, der König von Gad, ihn wohnen ließ, als er vor Saul floh, fallen die Amalekiter über die Stadt her und verbrennen sie. Der Ewige befiehlt David, das amalekitische Regiment zu verfolgen. David holt sie ein und gibt sich alle Mühe, sie zu vernichten. Und David schlug sie vom Abend bis zum kommenden Abend. Und niemand von ihnen entkam, außer 400 Jungen, die die Kamele bestiegen und flohen. David tut also, was Saul nicht getan hat. Er zeigt keine Furcht oder Mitleid gegenüber den Amalekitern. Und sofort nach dem Geschehen des Todes Sauls wird der amalekitische Aspekt wieder erwähnt. Die Geschichte des amalekitischen Jungen und seine Tötung durch David. In der davidischen Fassung der Geschichte von Sauls Tod sieht der junge Saul auf seine Lanze gestützt. Dies ist die Lanze, mit der er David und Jonathan schlagen wollte. Dies ist die Lanze, die David raubte und ihm zurückgab. Saul fragt nach der Identität des Jungen. Und dieser antwortet ihm mit den Worten: Amalekiter bin ich. Und dennoch bittet der König ihn, seinem Leben ein Ende zu setzen. Der Engel der Geschichte lächelt. Saul, der König von Israel, der Mitleid hatte mit dem König von Amalek, wird durch einen Amalekiter getötet. Auch der Grund für die Bitte Sauls an den Amalekiter, ihn zu töten, ist ein anderer. Und in ihm liegt nichts von den Erwägungen der nationalen Ehre, die die Bitte an seinen Waffenträger charakterisieren. Hier bittet er: Stell dich über mich und töte mich, denn ich habe einen Schlaganfall erlebt. Die davidische Fassung der Geschichte konzentriert die Aufmerksamkeit auf Davids Reaktion auf den Tod Sauls. Der amalekitische Junge rechnete damit, von David, dem er die Insignien des Königtums, das Diadem und den Armreif gebracht hatte, eine Belohnung zu bekommen, während David einen seiner Jungen auffordert, den Amalekiter zu schlagen. Nicht bevor er zu ihm sagt: Dein Blut komme über dein Haupt, denn dein Mund hat durch dich geantwortet zu sagen: Ich habe den Gesalbten des Ewigen getötet. David benutzt also wieder das furchtbare Verbot, das Tabu, dessen er sich in der Vergangenheit zweimal enthalten hat, die Hand gegen den Gesalbten des Ewigen auszustrecken. Dem davidischen Historiker war es wichtig, das Geschehen um den Tod Sauls so darzustellen, dass es den Glanz des toten Königs abschwächte und das Licht der Ehre über seine Nachfolger ausbreitete. Und sei es auch um den Preis der Spannung, selbst des Widerspruchs zwischen den beiden Blickwinkeln auf das, was auf dem Gebirge Gilboa geschah. Davids Schmerz über den Tod Sauls und die Niederlage Israels durch das Schwert der Philister kommt in der Erzählung in 2 Samuel 1 zum Ausdruck, sowohl im Zerreißen der Kleider als auch in der Totenklage und dem Fasten, wie auch in dem erschreckend erhabenen Klagegesang, den David über Saul und dessen Sohn Jonathan anhebt. David beweint den Vater und den Sohn. David und Jonathan, die Geliebten und die Angenehmen zu Lebzeiten, im Tod wurden sie nicht voneinander getrennt. Selbst der Leser, der sich an die Spannung zwischen dem König und seinem Sohn vor dem Hintergrund der Eifersucht des Königs auf David erinnert, begreift zu Recht, dass der König nur in den Momenten des Wahnsinns seinen Sohn treffen wollte. Aber in seinem Klagegesang über beide zieht David es natürlich vor, nur an das Gute zu erinnern und die schöne Liebe zwischen Vater und Sohn in den höchsten Tönen zu preisen. In ähnlichen Worten spricht David auch von der Liebe Jonathans zu ihm. Sehr leid ist mir um dich, mein Bruder Jonathan, sehr angenehm warst du mir, wunderbar war deine Liebe zu mir, mehr als die Liebe zu Frauen. Die Liebe Sauls zu David wurde, kurz nachdem sie erweckt worden war, zu bitterer Eifersucht. Michals Liebe zu David hielt ebenfalls nicht dem Schaden der Trennung, die ihnen aufgezwungen wurde, stand. Bei Jochi Brandes werden wir sehen, dass er es etwas anders sieht. Nur die Liebe Jonathans zu David, eine Liebe ohne jegliche Bedingung, blieb bis zum Tod Jonathans bestehen. Wer die Worte des Klagegesangs Davids, die aus dem Herzen kommen und ins Herz eindringen, liest, wird daher an die Lauterkeit der Gefühle Davids glauben. Saul und seine drei Söhne, Jonathan, Abinadab und Malchishua, fallen also auf dem Gebirge Gilboa, nach der Fassung der Erzählung in 1 Samuel 31. Nach 2 Samuel 1 dagegen stirbt nur Jonathan mit seinem Vater. Ein weiterer Sohn des toten Königs, Ischboschet, wird inzwischen von Abner ben Ner, Onkel Sauls und sein Heerführer, in Machanaim zum König erhoben. Zwischen dem Haus Saul und dem Haus David bricht Krieg aus. Aber der davidische Historiograph möchte den Eindruck erzeugen, dass David selber keinen Anteil am Blutvergießen hat. An der Spitze des Lagers Davids steht Joab und an der Spitze des Lagers Sauls Abner. Solange der Kampf zwischen dem Haus David und dem Haus Saul andauert, nimmt Abners Macht im Hause Saul natürlicherweise zu. Die Heerführer sind es, die in Kriegszeiten die volle Aufmerksamkeit und den Ruhm erlangen. Und siehe, so wie Saul seinerzeit auf David eifersüchtig wurde, so wird Ischboschet auf seinen Heerführer eifersüchtig und beschuldigt ihn, dass er über Rizpa, die Tochter Ajas, die Nebenfrau Sauls, gekommen ist. Der Leser weiß nicht, ob Ischboschet Hirngespinste sieht oder ob seine Behauptung eine Grundlage hat. Es ist möglich, dass Abner, der immer stärker wird, mit der Besitzergreifung über den Harem Sauls beweisen wollte, dass er der würdige Erbe des Königtums seines Neffen ist. Und man kann sich an Adonia erinnern, der die Schunammiterin Abishag zur Frau haben wollte. Das ist der Beginn im ersten Königsbuch, als dem alten David Abishag ins Bett gelegt wird, damit sie ihn warm hält, wobei ausdrücklich gesagt wird, dass er nicht mit ihr geschlafen hat. Und Adonia, einer seiner Söhne, der sich zum König erheben will, aber Salomo tritt dann an seine Stelle, bittet schließlich darum, Abishag heiraten zu dürfen. Und Batscheva, die Mutter Salomos, unterstützt das sogar. Aber Salomo sagt ganz eindeutig, wenn er Abishag heiratet, will er damit zum Ausdruck bringen, er ist der rechtmäßige König. Und daraufhin lässt Salomo Adonia töten. Auch Abschalom wird bei seiner Revolte gegen seinen Vater aus einem ähnlichen Grund über die Nebenfrauen seines Vaters kommen. Jedenfalls reißt der Konflikt zwischen Abner und Ischboschet einen Abgrund zwischen ihnen auf. Und Abner bietet David seine Gefolgschaft an. Als der Hebron nach einem Treffen mit David, bei dem dieser mit ihm einen Bund schließt, verlässt, tötet Joab Abner und rächt den Mord an seinem Bruder Asahel. Und David wusste es nicht. David legt selber für sich Zeugnis ab, dass die Schuld nicht bei ihm liegt. Rein bin ich und ist mein vom Ewigen gegebenes Königtum auf ewig, vom Blut Abners ben Ner. Und er verflucht die Söhne Zeruias. Es möge fallen auf Joab und auf das ganze Haus seines Vaters, und es möge niemand im Haus Joab sein, der nicht Ausfluss oder Aussatz hat, sich auf einen Stock stützt, durch das Schwert fällt oder Mangel an Brot hat. David ruft das ganze Volk dazu auf, Abner die Totenklage zu halten, und geht hinter seiner Totenbahre her, weinend und klagend. Musste Abner wie ein Schurke sterben? Deine Hände waren nicht gefesselt und deine Füße nicht in Eisenringen festgehalten. Wie man vor Verderbern fällt, so bist du gefallen. Davids Worte werden auch von einer Handlung begleitet, seiner Weigerung zu essen. Und das ganze Volk kam noch, solange es Tag war, um David Brot zu bringen. Und David schwor und sagte: So tue mir Gott und füge hinzu, wenn ich vor dem Untergang der Sonne Brot oder irgendetwas zu mir nehme. Das Verhalten des Königs erzeugt den entsprechenden Eindruck. Und das ganze Volk erkannte es an, und es war gut in seinen Augen. Und das ganze Volk und ganz Israel wussten an diesem Tag, dass es nicht vom König gekommen war, Abner zu töten. Nach dem Tod Abners steht nur noch Ischboschet zwischen David und dem Königtum über ganz Israel. Und siehe, zwei Regimentsführer, Rechab und Baana, Söhne Rimmons aus Beeroth, verschwören sich gegen ihn und ermorden ihn. Wie der Amalekiter, der glaubte, dass David ihn für die Tötung Sauls belohnen wird, sind sich die beiden sicher, dass David sie für die Beseitigung Ischboschets belohnen wird. Siehe, hier ist der Kopf Ischboschets, des Sohnes Sauls, deines Feindes, der dir nach dem Leben trachtete. Und der Ewige hat unserem Herrn, dem König, an diesem Tag Rache gegeben an Saul und an seinem Namen, Samen. Aber David sucht keine Rache an Saul. Daher wiederholt sich die Geschichte, wie es David den beiden Mördern sagt. So wie der, der zu mir sagte und sprach, siehe, Saul ist gestorben, weil ich dachte, dass er eine frohe Botschaft bringt, aber ich habe ihn ergriffen und getötet. Wenn frevlerische Männer einen Gerechten in seinem Haus auf seinem Lager getötet haben, werde ich jetzt nicht sein Blut aus ihren Händen fordern und euch aus dem Land entfernen. Diesmal erwähnt David nicht, dass die Mörder den Gesalbten des Ewigen getroffen haben. Denn schließlich ist er und nicht Ischboschet der legitime Erbe Sauls und seines Hauses. In jedem Fall bekommt der Leser auch diesmal den Eindruck des aufrichtigen Schmerzes und Zornes Davids. Und jetzt, da es keinen passenden Erben aus dem Haus Sauls gibt, bieten die Stämme Israels David das Königtum an und salben ihn zum König über Israel. Ja, soweit die. Der Text von Sakowitsch, eben auch die Betonung darauf zu legen, wie wichtig es dem Text ist, zu zeigen, dass Davids Hände rein bleiben in der Beseitigung des Hauses Saul. Ja, Anmerkungen, Nachfragen? Herr Müller.
Der Ischboschet war der König von Israel. War er nicht Gesalbter?
Ich schaue gerade mal in den Text, wie es dort wörtlich gesagt wird. Es heißt nur, dass Avner ihn zum König erhebt. Es wird nicht wörtlich gesagt, dass er ihn salbt. Und man kann vielleicht auch annehmen, die Salbung, die ist ja sowohl die Salbung Sauls als auch die Salbung Davids, ist ja durch Samuel erfolgt. Dass das eigentlich nur das Recht eines Propheten ist, den König zu salben und damit eigentlich von vornherein gar keine Möglichkeit ist, in dieser Sicht Ischboschet als legitimen König zu sehen.
Ja, aber mit der Salbung macht doch an für sich der Samuel irgendwie eine bisschen irritierende Figur, weil er wusste ja, das hat er ja miterlebt, dass also Saul David verfolgt und töten wollte. Dem Samuel war auch bekannt, natürlich, dass eben David gesalbt war. Aber er hat in dieser Richtung überhaupt nichts getan, dass er also verhindert hätte, ja, in dem Fall Saul, dass der einen Gesalbten des Herrn töten wollte.
Möglicherweise hat sich Samuel auf Gott verlassen, dass er schon dafür sorgen wird, dass das nicht passiert.
Ja, das ist aber sehr möglicherweise.
Ja, die Bibel sagt uns nichts dazu. Eigentlich hat Samuel ja schon mit der Salbung Sauls seine politische Rolle beendet und wird dann nur noch mal nach dem Saul Abtritt geholt und ja, eigentlich steht er wirklich so sehr im Schatten Davids dann. Denn Saul zumindest hat ja noch Interaktion mit Samuel und Samuel hat offensichtlich unter Saul noch eine Position auch als Prophet. Aber auch David scheint von sich aus nicht Samuel noch zu suchen und scheint sich auf sein eigenes Glück, wie auch immer, zu verlassen. Grundsätzlich könnte man natürlich sagen, dass man könnte sich vorstellen, dass Samuel zu Saul gegangen wäre und ihm gesagt hat, er muss David in Frieden lassen, wie auch immer, aber davon erzählt uns die Bibel nichts. Ja, dann können wir zu unserer Geschichte von Michal übergehen. Wir hatten ja schon beim letzten Mal, als wir gehört haben, dass eben Saul seine Tochter an einen anderen Mann, Palti oder Paltiel ben Laish, verheiratet, dass damit ein halachisches Problem kommt. Denn es wird nicht gesagt, dass Michal von David geschieden worden ist und von daher nicht klar ist, wie Saul sie an einen anderen Mann geben konnte. Natürlich unter der Voraussetzung, dass die Gesetze der Tora gelten, so wie wir sie kennen, was man historisch gesehen wohl nicht unbedingt annehmen kann für diese Zeit. Von da habe ich jetzt erst noch mal in Erinnerung gerufen, den Text aus Deuteronomium 24, wo es eben darum geht, wie es mit Scheidung und Wiederheirat mit einer geschiedenen Frau geht. Da heißt es dann eben, wenn ein Mann eine Frau geheiratet hat und sie beschlafen hat, ich habe das absichtlich so frauenfeindlich stehen gelassen, wie es im Hebräischen klingt, sie ihm dann aber nicht gefällt, weil er an ihr etwas Anstößiges entdeckt, wenn er ihr dann ein Trennungsbuch ausstellt, es in ihre Hand gibt und sie aus seinem Haus fortschickt, sie aus seinem Haus herausgeht, hingeht und einem anderen Mann angehörig wird, wenn dann der zweite Mann sie hasst, ihr ein Trennungsbuch ausstellt, es in ihre Hand gibt und sie aus seinem Haus fortschickt, oder wenn der andere Mann, der sie zur Frau genommen hat, stirbt, dann kann sie ihr erster Mann, der sie fortgeschickt hat, nicht wieder nehmen, sodass sie wieder seine Frau würde, nachdem sie für ihn unrein geworden ist. Denn dies ist ein Greuel vor dem Ewigen. Und du sollst das Land, das der Ewige, dein Gott, dir als Erbbesitz gibt, nicht in Sünde bringen. Also der Gedanke ist, es ist möglich, es gibt die Scheidung und die geschiedene Frau darf auch wieder heiraten. Aber in dem Moment, wo sie ein zweites Mal geheiratet hat, ist es nicht mehr möglich, weder für sie noch für ihren ersten Mann, dass die beiden nochmal zusammenkommen. Das, also offensichtlich steht ja die Vorstellung hinter, wenn die Frau einmal einem anderen Mann angehört hat, dann ist es nicht mehr möglich. Also sie könnte danach einen anderen, einen dritten Mann heiraten, das wäre kein Problem, aber sie kann eben nicht zu ihrem ersten Mann zurückkehren. Und damit wird natürlich die Geschichte von Michal zum Problem. Und man kann das eben, das werden wir hier an dem Beispiel von Don Yitzhak Abarbanel sehen, man kann es eben als halachisches Problem gehen. Wie konnte das sein, dass Michal zweites Mal heiratet und dass David sie zurückfordert? Und dabei werden wir sehen, dass Michals Gefühle da überhaupt nicht interessieren. Es geht um die Frage, wie lösen wir das halachische Problem? Und als Gegenposition dann nachher eben den Text von Jochi Brandes, die mehr versucht, sich mit der menschlichen Ebene auseinanderzusetzen. Aber sehen wir erstmal, wie Abarbanel mit dem halachischen Problem umgeht. Und Saul gab Michal. In dieser Angelegenheit haben unsere Weisen seligen Angedenkens viele Meinungen vorgebracht. Einige sagten im Traktat Sanhedrin, dass die Eheschließung Paltis mit Michal eine Übertretung war. Andere sagten, dass die Eheschließung Davids mit Michal auf einem Irrtum beruhte, wie es heißt, und der König wird ihm großen Reichtum geben. Und dieser Reichtum war eine Anleihe Sauls, und eine Eheschließung durch Anleihe ist nicht gültig. Und obwohl die Vorhäute der Philister auch ein Brautpreis waren, dachte Saul, dass es David auf den Reichtum ankam, der Anleihe war. Und David kam es auf die 200 Vorhäute an, denn er gab sie als Brautpreis zur Eheschließung. Andere sagten, dass Palti keinen Verkehr mit ihr hatte. Und all die Tage, die sie bei ihm war, war ein Schwert zwischen ihm und ihr, dass er sie nicht berühre. Und wenn es heißt, dass Palti, als Michal zu David ging, weinend hinter ihr herging, tat er das wegen dieses Gebotes, das ihm entging, eben die Ehe zu vollziehen und Nachkommen mit ihr zu haben. Und all dies ist sehr weit vom Wortsinn entfernt. Radak schrieb, dass seiner Meinung nach David Michal einen Scheidebrief gab und dass Saul ihn dazu zwang, ihn zu geben, als er vor ihm floh und zurückkam, damit seine Tochter keine Aguna sei. Das ist eben eine Frau, deren Mann sie verlassen hat, die aber nicht geschieden ist und deswegen nicht wieder heiraten kann. Und dann wurde sie Palti ben Laish zur Frau gegeben. Und da David den Scheidebrief nicht freiwillig gab und ein unter Druck gegebener Scheidebrief in Israel nicht gültig ist, wollte er sie zurücknehmen. Und Saul glaubte, dass der Scheidebrief gültig war, dem er auf seinen Befehl hin gegeben wurde. Oder dass David, bevor er den Scheidebrief gab, im Verborgenen vor Zeugen aus seinen Freunden sagte, seht, dass ich gezwungen bin, den Scheidebrief zu geben. Und daher war er kein Scheidebrief. Und Palti und Michal dachten, dass der Scheidebrief gültig ist. Oder dass der Scheidebrief zunächst korrekt war, und David ihn durch einen Boten schickte und ihn danach annullierte, bevor er in ihre Hand gelangte. Eine Scheidung ist nämlich nach rabbinischem Recht erst gültig, wenn die Frau den Scheidebrief wirklich in der Hand hält. Und daher wurde Michal im Irrtum geschlafen und war David nicht verboten, wie sie ihm nicht verboten gewesen wäre, wenn sie vergewaltigt worden wäre. Denn Vergewaltigung und Irrtum sind bei einer verheirateten Frau dasselbe, also beides Fälle, in denen sie ihrem Mann nicht verboten wird. Und dies ist die Meinung Radaks. Raibak dagegen begnügte sich damit zu sagen, dass Palti keinen Verkehr mit Michal hatte und dies in Israel bekannt war. Und daher nahm sie David später. Und all dies sind in meinen Augen nichtige und wirre Dinge. Ein Zitat, ein bisschen abgewandeltes Zitat aus Jesaja 40. Denn die Schrift sagt nicht, dass David seiner Frau einen Scheidebrief gegeben hat. Und Saul hat ihn nicht dazu gezwungen und wusste nicht, dass er fliehen würde. Und auch gab David keine Erklärung im Verborgenen und sandte keine Boten. Und all die Dinge, die Radak sich ausgedacht hat, werden nicht in der Schrift erwähnt. Und wenn Michal die Frau Paltis war, auch wenn sie mit einem Scheidebrief von David geschieden wurde, wie kann es sein, dass David sie noch einmal nehme? Und in diesen Dingen ist es angemessen, dass man nicht nur auf das Recht Rücksicht nimmt, sondern auch auf die Ehre. Und Michal hatte David keine Kinder geboren. Und angemessener wäre es gewesen, dass er nicht an sie denke und ihren Namen nicht auf seine Lippen nehme, nachdem sie von Palti ben Laish beschlafen wurde. Und es fehlte David nicht an Frauen, dass er eine solche Schandtat hätte begehen müssen. Und es wird uns nicht gesagt, wie Raibak behauptet, dass David sich auf das Bekannte stützte, dass Palti sie nicht beschlafen habe. Denn das war nicht bekannt. Und wer kann ihm das überprüfen, nachdem sie seine Frau gewesen war und in seinem Schoß gelegen hatte? Und außerdem, nachdem sie mit einem anderen verheiratet worden war, war sie nach der Tora ihrem ersten Mann verboten, auch wenn sie von dem zweiten nicht beschlafen wurde. Und um all diese Peinlichkeiten zu entfernen, sage ich, Gott bewahre, dass Saul seine Tochter, während sie die Frau Davids ist, Palti ben Laish zur Frau gab. Denn den Ewigen, den Gott des Himmels, fürchtete Saul. Und wie könnte er etwas so Böses tun? Sondern die klare Wahrheit ist, dass, als Saul sah, dass David andere Frauen genommen hatte, Abigail und Achinoam, er befürchtete, dass seine Tochter Michal vielleicht mit einem anderen Unzucht treiben würde. Denn sie war eine junge Frau. Und er befürchtete, dass sie vielleicht nicht die Ehre ihres Vaters hochhalten würde. Umso mehr, als sie sah, dass ihr Mann David vom Angesicht ihres Vaters vertrieben wurde. Und vielleicht wird sie denken, dass er nicht mehr in sein Haus zurückkommen wird. Und außerdem hat er sich andere Frauen genommen. Und um sie zu behüten und damit sie nicht zu traurig sei und vielleicht fliehe und David suchen gehe, und es wird genug Schande und Zorn geben für ihren Vater Saul, aufgrund all dieser Überlegungen gab Saul seine Tochter Michal an Palti ben Laish, zu arbeiten und zu bewahren, der Auftrag, der dem Menschen im Paradies gegeben wird nach Genesis 2, wie ein Mann seiner Tochter gegenüber, dass sie bei ihm gut aufgehoben ist. Und es scheint, dass Palti ein alter Mann war, eine Frau und Kinder hatte, und Saul gab Michal in sein Haus, sie zu bewahren und zu ihrer Ehre. Nicht, Gott bewahre, dass sie mit ihm verheiratet werde. Und darum heißt es hier nicht, das ist jetzt wörtliches Zitat aus dem Text, und Saul gab seine Tochter Michal Palti ben Laish zur Frau, denn sie wurde ihm nicht zur Frau gegeben, sondern um sie zu bewahren. Und daher heißt es nur, er gab seine Tochter Michal dem Palti ben Laish, also gab zur Frau, steht nicht im Text. Und darauf weist auch hin, dass es heißt, und Saul gab seine Tochter Michal die Frau Davids, denn als Frau Davids konnte sie nicht mit einem anderen verheiratet werden. Ja, soweit Abarbanel, die Zusammenfassung seiner Vorgänger in der Auslegung und sein Versuch, damit umzugehen. Ja, Nachfragen, Anmerkungen? Herr Müller.
Ja, diese Ehegesetze, die waren im Judentum ja recht akribisch aufgestellt. Da ist erstmal nur eine Frage zur Heirat, also zur Übernahme Michal mit David. Es war ja jüdisches Gesetz, dass immer erst die ältere Tochter verheiratet würde, ehe die jüngere sich verheiraten konnte. Siehe Beispiel Jakob. Wir haben aber bei Saul ist diese Regel nicht eingehalten worden, weil Michael hat ja eine ältere Schwester, Merab, und trotzdem hat Saul die Michael dem David gegeben. Und Merab war nicht verheiratet zu dem Zeitpunkt.
Doch, Merab ist verheiratet worden. Ich suche gerade die Stelle, das kommt.
Ja.
Es ist nämlich so, dass also als David kommt, um Goliath zu besiegen, da wird ihm ja ursprünglich die ältere Tochter, eben Merab, versprochen.
Ja.
Und dann kommt dieser merkwürdige Vers. Sekunde, ich habe sofort. Ja, das ist in 1 Samuel 18, 19. Nachdem eigentlich Merab schon David versprochen ist, heißt es dann, und zu dieser Zeit wurde Merab, die Tochter Sauls, die David hätte gegeben werden sollen, sie wird Adriel, dem Mecholaiten, zur Frau gegeben. Also kann man leicht überlesen, wir hatten es auch nicht groß thematisiert. Aber de facto ist Merab vorher verheiratet worden. Und ansonsten wird das zwar in der Geschichte Jakobs erwähnt, dass man erst die ältere Tochter verheiraten muss, aber das ist de facto nicht jüdisches Recht geworden. Das kommt nur da an dieser Stelle im Buch Genesis vor, dass man mit der ältesten Tochter anfangen muss. Das hat sich nicht irgendwo niedergeschlagen, findet sich auch nicht in Gesetzen der Tora wieder. Und man könnte fast sagen, dass das wahrscheinlich in der Geschichte Jakobs geschieht, um sozusagen Jakob eine Retourkutsche zu geben, der eben seinen älteren Bruder Esau um das Erstgeburtsrecht bringen wollte und jetzt Laban ihm sagt, nein, das kommt nicht in Frage, dass jetzt die jüngere Tochter vor der älteren kommt. Also es ist nicht zu Gesetz geworden, in dem Sinne wäre das kein Problem.
Ach so, weil hier bei in meinem, also in unserem Text hatte ich bisher immer so den Eindruck, dass Michal sich in David verliebt hatte und dann mehr oder minder mit Druck gegenüber ihrem Vater diese Verbindung dann genehmigen ließ.
Naja, also Michal ist diejenige, die David liebt. Und was, also der Text ist an der Stelle unklar. Also das ursprüngliche, noch bevor überhaupt David auftauchte, hieß es, dass Saul seine älteste Tochter demjenigen zur Frau gibt, dem es gelingen wird, Goliath zu besiegen. Und nach der Logik hätte David Merab heiraten sollen. Und dann kommt eben dieser merkwürdige Vers, der sagt, zu diesem Zeitpunkt wurde Merab an Adriel gegeben. Und dann heißt es eben, aber Michal, die jüngere Tochter, liebte David. Und es war gut in Sauls Augen. Er hat sozusagen noch, warum Merab an jemand anders verheiratet worden ist, sagt die Bibel uns kein Wort drüber. Also es ist auch eigentlich ein Thema, wo man sagen könnte, ist eigentlich nicht wichtig, sozusagen, die Merabs Kinder werden nachher nochmal am Ende vom zweiten Samuel-Buch auftauchen, aber letztlich hätte ihre Gestalt auch verschwinden können. Es wird nichts weiter daraus gemacht, aber wir haben eben aus irgendeinem Grunde, dass Michal dann sozusagen Ersatz für ihre Schwester wird und das offensichtlich ihr auch sehr recht ist, weil sie eben David liebt, während wir von Merabs Gefühlen David gegenüber gar nichts wissen.
Ah ja. Okay, danke schön.
Frau Fricke.
Nur für mein Verständnis. Die älteste Tochter hat kein besonderes Recht dann im Judentum wie der erstgeborene Sohn.
Nein.
Das zählt überhaupt nicht, das Mädchen. Okay.
Nein, also so wie auch Töchter, also der Erstgeborene hat ja gegenüber seinen anderen Brüdern das Vorrecht, dass er ein doppeltes Erbe bekommen kann, während die Töchter eigentlich überhaupt kein Erbrecht haben. Die gelten von vornherein als potenziell verheiratet in ein anderes Haus und nur falls keine Söhne da sind, das ist die Geschichte der Töchter von Zelophrat, das im Buch Numeri kommt, die dann eben auch sagen, unser Vater hatte keine Söhne und soll jetzt sein Land an eine andere Familie übergehen. Da heißt es dann, wenn kein Bruder da ist, können die Töchter erben. Aber im Grunde genommen haben die Töchter kein Erbrecht. Ich glaube nicht, also selbst bei ultraorthodoxen Familien vermute ich eher, dass das heute nicht mehr unbedingt so gehandhabt wird. Man kann es natürlich, also es ist nicht verboten, einer Tochter was zu vererben, aber nach reiner Halacha haben die Töchter kein Anrecht am Erbe ihres Vaters. Herr Müller?
Ja, aber bei Zelophrat, da waren ja die, ist dann den 5 Töchtern doch die Auflage gemacht worden, nur im eigenen Stamm zu heiraten.
Ja, das kommt
damit
dann
eben das
als
Land
Nachtrag.
Nicht abwandert.
Ja. Ja, da geht es ja auch noch spezifisch, das ist ja auch vor der Verteilung des Landes. Ja. Und da geht es ja eben um Grundbesitz und damit eben, weil eben der Gedanke ist, wenn Sie Leute aus einem anderen Stamm heiraten, wird eben der Besitz vom Stamm Manasse, zu dem Sie gehören, gemindert werden. Also in dem Sinne wird Ihr Heiratsrecht eingeschränkt. Aber das ist natürlich in einer Zeit, wo es diese Stämmebesitze gibt, nicht mehr relevant. Also da musste man sich nicht mitten auseinandersetzen. Aber die andere Sache, dass eben eine Tochter erben kann, ist sozusagen aktuell geblieben dann. Ja, mich hat so ein bisschen Möglichkeit, die Abarbanel bringt, dass eben von vornherein klar war, Palti heiratet Michael nicht, sondern er soll sozusagen ihr Schutzpatron sein. Es hat mich so ein bisschen erinnert an das Jakobus-Evangelium, eines der Evangelien, das nicht in das Neue Testament aufgenommen worden ist, sondern eigentlich die Kindheitsgeschichte Marias erzählt. Und da wird ja erst erzählt, dass Maria eigentlich eine Tempeljungfrau war, also als 3-jähriges Mädchen in den Tempel gegeben wurde, dort auch von einem Engel ernährt wurde. Aber als sie eben so langsam sich der Geschlechtsreife näherte, war klar, dass sie nicht im Tempel bleiben kann. Also in dem Moment, wo sie ihre erste Periode hätte. Und da überlegt man sich eben auch, also da ist wohl auch irgendwie klar, dieses Mädchen muss Jungfrau bleiben. Sie kann nicht einfach verheiratet werden. Und dann wird eben auch Josef als würdiger alter Mann, der sie eben hüten soll, ausgewählt. Auch da ist klar, der soll auf keinen Fall mit ihr Verkehr haben. Und das wird dann auch nachher, als sich dann eben herausstellt, dass Maria schwanger ist, ist dann auch der hohe Priester, der erstmal große Vorwürfe macht. Und die beiden müssen dann eigentlich, was im Buch Numeri ja nur für die Frau gilt, dieses Prüfungswasser trinken, dass sie keine Ehe, weil sie gilt dann schon als Josefs Frau, also das ist unterschiedlich in dem Fall hier von Abarbanel, aber sie wird sozusagen der Unzucht verdächtigt und es stellt sich dann raus, dass alles in Ordnung ist in der Hinsicht, aber da kommt so auch der ähnliche Gedanke her, es ist eine Frau, die eigentlich eben keinen Geschlechtsverkehr haben darf, aber sie muss ja irgendwo in der Obhut eines Mannes sein, um geschützt zu werden, sozusagen, das spielt damit. Ja, da hat sich Herr Müller, Sie sind stumm geschaltet.
Ja, vielleicht war das auch der Grund, dass man den armen Josef, also den Maria-Josef-Mann, so völlig bedeutungslos hingestellt hat.
Das ist möglich.
Also der ist ja so still verschwunden, der arme Kerl.
Ja, Matthäus-Evangelium spricht da kein Wort.
Man ist sich ja gar nicht bewusst, wie wichtig der an für sich in der Familie und ganz besonders für den Jesus war als Vater.
Ja, ja, sicher. Und natürlich auch der Stammbaum muss über ihn gehen, denn sonst ist die davidische Abstammung Davids nachzuweisen. Ich würde sogar nicht völlig ausschließen, dass Abarbanel, der ja eben an den christlichen Höfen von Portugal, Spanien und Neapel gelebt hat, dass er vielleicht diese Geschichten um Josef gekannt hat. Vielleicht nicht gerade das Jakobus-Evangelium wörtlich gelesen hat, aber dass er solche Traditionen gekannt hat, würde ich nicht ausschließen. Frau Krüger-Dohm, Sie hatten sich gemeldet.
Ja, später war das aber dann nicht mehr wichtig, dass man, ja, denn Jesus hatte ja dann noch Geschwister.
Ja, das ist eben auch eine Möglichkeit, das Problem in Anführungsstrichen der Geschwister Jesu zu lösen. Der Gedanke ist nämlich, dass nach einer Auslegung, dass Josef eben Kinder aus einer ersten Ehe hatte und das sozusagen die Geschwister Jesu sind. Das ist eine der traditionellen christlichen Auslegungen, weil man sich eben nicht vorstellen konnte, dass Maria nach der Geburt Jesu noch weitere Kinder gehabt hat. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr, ob das im Jakobus-Evangelium ausdrücklich gesagt wird, dass Josef Kinder hatte. Ich glaube, es wird nicht gesagt, aber das ist die traditionelle Auslegung dazu. Oder die andere Variante ist, weil ja im Griechischen das Wort für Geschwister kann auch Cousins oder sonstige nahe Verwandte meinen. Auch das wird manchmal als Erklärung genommen, dass es eben keine Geschwister, sondern so weitere Verwandte waren. Was es wirklich gewesen ist, können wir dahingestellt lassen. Herr Schobes.
Josef überlegt, ob er seine, ich hätte jetzt gesagt, Verlobte verlassen will, als er von der Schwangerschaft erfährt. Und ich habe das im Evangelium so verstanden, dass sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht verheiratet waren.
Ja, das ist der, ich glaube, da ist einfach vom heutigen Verständnis her, wir verstehen Verlobung als was anderes, als etwas, was auch noch nicht so rechtlich verbindlich ist. In der Bibel und dann auch im rabbinischen Eherecht ist die Verlobung eigentlich etwas, was die Frau schon, obwohl die Ehe noch nicht vollzogen ist und die Frau auch noch nicht in das Haus des Mannes eingezogen ist, sie hat, was ihr Recht, mit einem anderen Mann zusammen zu sein, angeht, schon den Status einer verheirateten Frau. Deswegen hat dann auch später die Rabbinen eingeführt, in den alten Zeiten war das offensichtlich wohl auch durchaus einige Monate bis zu einem Jahr, die zwischen dieser Verlobung und der eigentlichen Eheschließung gelegen haben. Das rabbinische Recht hat das inzwischen so gemacht, also schon im Talmud, dass im Grunde genommen Verlobung und Eheschließung in einer Zeremonie durchgeführt werden. Also dass es diesen Unterschied gar nicht mehr gibt, um diese schwierige Zwischensituation zu haben. Also wenn Josef da sich in aller Stille von Maria trennen will, hängt das damit zusammen, dass sie eben, also erstens, er konnte noch nicht legal mit ihr zusammenkommen, weil eben die Ehe noch nicht endgültig geschlossen war. Andererseits ist der Verdacht, dass sie mit einem anderen geschlafen hat und das gilt dann schon auch als Ehebruch. Und ich denke, es ist auch eine Anspielung eben auf das Recht in Numeri, wo ja einem Mann, der seine Frau verdächtigt, mit einem anderen geschlafen zu haben, er sie das Wasser trinken lassen kann, um zu prüfen. Und auch im Talmud wird gesagt, der Mann ist nicht verpflichtet, das zu tun. Und es wird ihm sogar eigentlich höher angerechnet, wenn er das nicht tut. Aber er muss sich dann von seiner Frau scheiden lassen. Und das scheint hier, dass auch, wenn es im Neuen Testament heißt, dass Josef Maria in aller Stille entlassen will, dass er sie nicht der öffentlichen Schande, das Fluchwasser zu trinken, aussetzen will. Das steht da wohl im Hintergrund.
Ja, nicht nur der öffentlichen Schande. Er musste dann das Risiko eingehen, dass sie gesteinigt würde.
Ja, oder dass das Wasser sie töten würde, was ja auch eine Überlegung ist, dass das die Wirkung dieses Wassers sein, dass ein Gottesurteil bringen soll.
Das war ja, das ist ja, was wir im Mittelalter übernommen haben, als sogenanntes Schwängerwasser.
Genau, das geht in dieselbe Richtung. Ja. Herr Schobes, noch eine Ergänzung oder ist die Hand einfach nur stehen geblieben? Okay. Gut, dann können wir uns jetzt mal ansehen, was Jochi Brandes daraus gemacht hat. Der vierte Akt findet nach dem Tod Sauls statt. Von den drei spannungsreichen Seiten des Dreiecks sind jetzt nur noch zwei übrig geblieben. Der Geliebte und die Liebende, ohne den Vater, der sie voneinander trennt. Der Anfang ist ermutigend. David, der zurzeit nur über Juda herrscht, schickt Boten zu Ischboschet, dem Sohn Sauls, dem König von Israel, und verlangt, dass dieser ihm Michal zurückgibt. Und David schickte Boten zu Ischboschet, dem Sohn Sauls, ihm zu sagen, gib mir meine Frau, Michal, die ich mir um 100 Vorhäute der Philister anverlobt habe. Einerseits kann man kaum den gebieterischen Ton der Worte Davids ignorieren. Er bittet Ischboschet nicht darum, ihm die Frau seiner Jugend zurückzugeben, nicht einmal die Frau, die er treffen möchte. Es gibt ja kein Schmachten, keine Zuneigung, nicht das kleinste bisschen Sehnsucht. Michal gehört mir, sagt David. Sie ist mein Besitz. Ich habe sie mit 100 Vorhäuten der Philister gekauft. Andererseits bemüht sich David, sich Michal zurückzuholen. Also hat er vielleicht doch irgendein Gefühl ihr gegenüber? Ist sie ihm vielleicht wichtig? Wenn man die Worte Davids vor dem Hintergrund der vorangehenden Ereignisse liest, ist völlig klar, dass es hier keine Liebe gibt, keine Zuneigung, kein Schmachten oder Sehnsucht, sondern politisches Interesse, das den vierten Akt mit dem ersten, mit dem unsere Geschichte begann, verbindet. Nach dem Tod Sauls macht Israel Ischboschet, Sauls jüngsten Sohn, zum König, während Juda David zum König macht. Ein blutiger Krieg zwischen David und dem Haus Saul beginnt. Und der Krieg zwischen dem Haus Saul und dem Haus David war lang. Und David wurde stärker und stärker, und das Haus Saul wurde geringer und geringer. Desto weniger die Angehörigen des Hauses Saul werden, desto stärker wird David. Avner ben Ner, Sauls Heerführer, läuft zur siegreichen Seite über und drängt David, den Bruderkrieg zu beenden. Und im Gegenzug verspricht er, ihn zum König über ganz Israel zu machen. David nimmt den Vorschlag an und stellt nur eine Forderung: Michal. Ohne Michal ist er nicht bereit, König über Israel zu werden. Warum verlangt David plötzlich so sehr nach Michal? Und warum gerade jetzt? Warum brachte er sie nicht vorher zu sich, nach dem Tod Sauls? Michal war und bleibt für David ein Gegenstand. Zuerst war sie eine Leiter, um in den Palast zu klettern. Danach ein Seil, um nach draußen zu fliehen. Und jetzt ist sie die Krone auf dem Haupt des Siegers. David weiß, dass es, um anstelle Sauls zu herrschen, nicht ausreicht, seine Nachkommen zu vernichten und seine Anhänger zu unterdrücken. Es ist ihm wichtig, der legitime Erbe Sauls zu sein, und dann Michal bei sich im Palast. Dies war der Grund, der ihn Jahre vorher dazu gebracht hatte, Michal zu heiraten. Und dies ist der Grund, dass er sie erst jetzt zu sich zurückholt. Darum erwähnt die 100 Vorhäute der Philister, die er im Gegenzug bezahlt hat. Es war ein öffentliches Geschäft, das rechtsgemäß unterzeichnet worden war. Saul gab Paltiel etwas, das ihm nicht gehörte. Die Ehe zwischen Michal und Paltiel ist annulliert. Michal gehört David. Bevor wir das Ende des vierten Aktes lesen, das dessen bewegendster Teil ist, möchte ich einen kurzen Einschnitt machen und Ihnen einen merkwürdigen Midrasch unserer Weisen seligen Angedenkens vorstellen, der Palti ben Laish in den Vordergrund stellt. Ich sage, dass der Midrasch merkwürdig ist, weil Paltiel eine völlige Nebenfigur ist, sogar mehr noch als Michal. Paltiels Rolle beginnt und endet damit, der von Saul ausgewählte Ersatz für David zu sein. Warum machen sich unsere Weisen überhaupt die Mühe, uns von ihm zu erzählen? Und auch noch solch schmeichelhafte Geschichten. Und da hatte auch Ababaner hatte auch schon diesen Midrasch zitiert. Palti ist sein Name. Und warum wird er Paltiel genannt? Weil Gott El, also der zusätzliche Bestandteil in der zweiten Variante des Namens, in der Übertretung hat entkommen lassen. Und dieses Entkommen lassen ist das Verb Palat, dass er ein Schwert zwischen sich und Michal, die Tochter Sauls, steckte. Der Midrasch geht, wie viele Midraschim, von einem sprachlichen Punkt aus. Michals zweiter Mann wird in der ganzen Bibel nur zweimal erwähnt. Beim ersten Mal wird er Palti genannt, beim zweiten Mal ist sein Name Paltiel. Man kann das Problem natürlich sehr einfach lösen. Eine Abkürzung des Namens ist eine nicht nur in unserer Zeit verbreitete Neigung. Aber unsere weisen seligen Angedenken sind von einfachen Erklärungen, die den Text verschließen, nicht besonders begeistert und ziehen Verwicklungen und möglichst komplizierte, die ein wunderbarer Schmelztiegel für den Midrasch sind, vor. Palti ist nach dem Midrasch sein Name und Paltiel seine Bezeichnung. Eine Bezeichnung, die uns erzählt, dass Gott ihn der Übertretung, das heißt der Sünde, hat entkommen lassen. Übertretung, Avera, ist in der Sprache unserer Weisen eine Sünde im sexuellen Bereich. Welcher Sünde hat Gott Michaels zweiten Mann entkommen lassen? Es ist schwer zu glauben, aber nach unseren weisen seligen Angedenkens war die Sünde Geschlechtsverkehr mit seiner Frau. Paltiel hat nie mit Michael geschlafen. Und um seine natürliche Begierde nach der Frau, die sein Bett teilte, unter Kontrolle zu halten, steckte er ein Schwert zwischen sich und Michael, damit, falls Gott behüte, der Trieb mitten in der Nacht die Oberhand über ihn gewinne, das Schwert ihn aufhalte oder in seinen Körper gesteckt werde. Soweit. Es ist besser zu sterben, als mit der eigenen Frau zu schlafen. Was hat unsere Weisen dazu gebracht, einen so absurden und unlogischen Midrasch zu produzieren? Warum war es ihnen wichtig, diesen unbedeutenden Mann Paltiel ben Laish zu preisen und zu rühmen? Die Antwort ist David. Paltiel war unseren weisen seligen Angedenkens nicht wichtig, wie er der Bibel nicht wichtig ist. Wer wichtig ist, ist David, nur David. Der Midrasch rühmt Paltiel, aber sein Ziel ist es, David zu rechtfertigen. Als David Michal von Paltiel nimmt, sündigt er schwer, weil es einem Mann verboten ist, sich seine geschiedene Frau zurückzuholen, wenn sie inzwischen einen anderen Mann geheiratet hatte und von ihm geschieden oder verwitwet war. Diese Sünde wird nicht nur in der Tora, in der sich alle Gesetze befinden, erwähnt, sondern auch im Buch Jeremia, was ihre Bedeutung und zentrale Stellung bezeugt. Die Logik, die hinter ihr steht, ist verblüffend einfach. Ein Mann kann mit so vielen Frauen schlafen, wie er will, unter der Bedingung, dass sie unverheiratet sind. Aber eine Frau, die mit einem anderen Mann als ihrem Ehemann schläft, gilt als Ehebrecherin und verfällt der Todesstrafe. Wenn der Frau erlaubt wäre, nach ihrer Scheidung mit anderen Männern zu schlafen, ist anzunehmen, dass viele Frauen diese Lücke ausgenutzt hätten und sich eine Atempause von der Monogamie des Ehelebens genommen hätten. Aber die Bibel ist nicht davon begeistert, dass eine Frau sich eine Atempause nimmt, nicht im Eheleben und nicht in anderen Bereichen. Und daher erlässt sie ein Gesetz, das in etwa sagt, du hast nach deiner Scheidung mit anderen Männern geschlafen, du kannst nie wieder zu deinem Mann zurückkehren. Jetzt überleg dir, ob sich das für dich lohnt. Das Gesetz will die Frauen einschränken. Aber wie bei jedem guten Ehebruchsgesetz richtet sich das Verbot gegen die Männer. Ein Ehemann, der sich seine geschiedene Frau zurückholt, nachdem sie mit einem anderen Mann geschlafen hat, übertritt das Verbot des Ehebruchs. Und unsere Weisen sind unter keinen Umständen bereit, David eine so schwere Sünde anzuhängen. Und wenn man dafür Paltiel als Gerechten darstellen muss, dann sei es. Hauptsache, dass David nicht als Ehebrecher erscheint. Anstatt zu beschreiben, wie Michal David ungeduldig entgegenrennt, entscheidet sich die Geschichte, sich gerade auf Paltiel zu konzentrieren. Kein Wort über das vereinte Paar, keine Beschreibung ihrer Gefühle oder ihres Handelns, sondern überraschenderweise ein ganzer Satz, gerade über den zweiten Mann, der uns eigentlich nicht interessieren sollte. Und Ishbosheth schickte und er nahm sie von dem Mann, von Paltiel ben Laish. Und ihr Mann ging mit ihr, ging und weinte hinter ihr her bis Bachurim. Und da sagte Avner ben Ner zu ihm, geh, kehr um, und er kehrte um. Paltiel ben Laish begleitet Michal unter Tränen. Er geht eine lange Strecke hinter ihr her, geht und weint, bis der verräterische Avner, der in das Lager Davids übergelaufen ist, zu ihm sagt, los, verschwinde. Hinter dieser kurzen Beschreibung verbirgt sich die große und verzweifelte Liebe eines einfachen Mannes, der eines Tages eine Prinzessin bekam und in seiner Einfalt dachte, dass sie ihm gehören würde, bis der Tod sie scheide. Der nicht wusste, dass auch er, wie sie, nur ein Spielzeug ist. Paltiel ben Laish muss sich nicht von Michal trennen, weil er sie nicht will oder weil sie ihn nicht will, sondern weil er keine Macht hat. Er ist hilflos. Er hat keine Möglichkeit, gegen die starken Herrscher zu kämpfen, die plötzlich in sein friedliches Leben eindringen und ihm seine Prinzessin wegnehmen. So wird uns in einem Satz klar, dass Michal doch Liebe bekam. aber nicht von ihrem ersten Mann, den sie gewählt hatte und um dessen Willen sie ihr Leben gefährdete, sondern gerade von ihrem zweiten Mann, der ihr aufgezwungen wurde. Hat die Bibel, die Michal bisher als unwichtige Nebenfigur behandelt hat, plötzlich beschlossen, sich für sie zu interessieren? Wenn man den Vers in seinem weiteren Kontext liest, wird die wahre Absicht der Erzählung sofort deutlich. Hier gibt es keinerlei Interesse an Michal und an Paltiel. Der Held ist wieder, wie kann es anders sein, David. Nur David. Paltiel selbst ist bedeutungslos. Aber er ist der von Saul Gewählte. Gerade jetzt, wo der Kampf zwischen Saul und David entschieden ist, ist es der Bibel wichtig, Paltiel, der Saul vertritt, in seiner vollen Armseligkeit darzustellen. Paltiel tut nichts als zu weinen. Ein Mann, dem man seine Frau wegnimmt, sollte kämpfen, während Paltiel, seht was für ein Waschlappen, wie eine Frau dahergeht und jammert. Solange Saul die Oberhand hatte, befand sich Michal unter der Aufsicht Paltiels. Jetzt, wo David die Oberhand hat, wird Michal Paltiel weggenommen. Saul hat gegeben, David hat genommen. Der König ist tot, es lebe der neue König. Ja, soweit Jochi Brandes in ihrer Analyse des Textes. Anmerkungen? Herr Schobes.
Mal eine kurze Frage schon in die Zukunft gerichtet. Das ist also jetzt hat also David 7 Frauen. Eine achte kommt ja auch noch. Bleibt es dabei oder wird die Runde noch etwas größer?
Die Runde wird noch etwas größer. Es kommt dann auch beim nach der Eroberung Jerusalems durch David wird dann nochmal eine Liste seiner weiteren Söhne gegeben und da tauchen auch noch ein paar mehr Frauen auf dann. Also er ist durchaus noch nicht zufrieden. Man wird's ja auch, bei Salomo wird man es ja nachher noch mehr hören, dass er ganz viele Frauen und auch noch viele heidnische Frauen geheiratet hat und es wird ihm ja auch sehr schließlich zum Fallstrick werden, so wie die Bibel es darstellt. Also in der Hinsicht sind die beiden, David und Salomo, relativ unersättlich. Was im Übrigen dem Königsgesetz im Deuteronomium widerspricht, wo es ja heißt, der König soll nicht zu viele Frauen nehmen. Brigitte.
Warum ignoriert die Jochi hier das, was Abarbanel vorher erklärt hatte, dass im Text gar nicht steht, dass sie ihm als Frau zur Verheiratung gegeben war, dem Paltiel? Steht es tatsächlich nicht da? Oder ist es
nein, also es steht tatsächlich nicht da. Also es, ich glaube, die meisten würden es so überlesen. Es heißt eben wörtlich, und Saul gab Michal dem Paltiel. Natürlich, die üblichere Formulierung ist, gab sie ihm zur Frau. Das steht schon in vergleichbaren Fällen da. Ich vermute, dass Jochi Brandes so gegangen ist, dass sie das einfach automatisch als dasselbe gesehen hat. Aber ich würde sagen, das ist wirklich der starke Punkt eigentlich in Abarbanels Interpretation, dass er eben sieht, dass hier gerade ein anderer Ausdruck gewählt ist als der normalerweise da ist. Und man hat das Gefühl, dass er das entgangen ist, so ein bisschen auch.
Ja. Ich meine, es kann natürlich auch andere Gründe haben, warum der Paltiel jetzt dieser Frau hinterher weint. Die hat vielleicht Qualitäten gehabt, die eben auch nicht zur Sprache kommen. Oder er hat sich danach gesehnt, dass sie mal tatsächlich seine Frau würde. Andererseits hat ihre Argumentation ja viele, viele überzeugende Seiten, dass das eine Machtdemonstration ist. So wie sie das darlegt, kann ich das genauso nachvollziehen und akzeptieren.
Ja, wir werden ja auch im weiteren Verlauf sehen, dass Michal keine Kinder von David hatte und man daraus wohl auch schließen kann, dass David auch keinen Verkehr mehr mit ihr hatte. Also er hat sie nicht, sei es aus sexuellen, sei es aus Liebesmotiven zurückhaben wollen, das kann man daraus eigentlich ziemlich klar sagen. Ich denke schon, also weinende Männer kommen in der Bibel ja nicht allzu viel vor. Sie erwähnen an einer Stelle, die ich gestrichen hatte, damit es nicht zu lang wird, vergleicht sie Paltiel mit Jakob, der ja Jahr weint, als ihm Rachel zum ersten Mal begegnet, wo eigentlich gar nicht so klar ist, wieso, was die Rührung ist dabei. Also von daher, Jakob ist ja wirklich eben auch jemand wie Michal, von dem in der Bibel ausdrücklich gesagt wird, und er liebte seine Frau. Aber da wird eben auch deutlich, Jakob kämpft darum, die Frau, die er liebt, zu haben. Und selbst wenn er dann, nachdem er 7 Jahre für Lea gedient hat, dann dient er eben nochmal 7 Jahre, um Rachel dann endlich auch zu haben. Und auch in dem Vergleich steht Paltiel natürlich viel schwächer auch, dann da. Frau Dankowski.
Ja, ich denke, ausgehend von dem, was da geschrieben steht, kann man doch wohl mit großer Sicherheit sagen, dass es wirklich eine Machtdemonstration ist. Und auch wenn der Ausdruck des Gebens vielleicht ein bisschen schwach ist, aber mir will nicht einleuchten, was es für einen anderen Grund haben sollte, als den, dass eben Saul, um da auch David auszugrenzen, aus seiner Familie seine Tochter eben einem anderen zur Frau gibt. Und da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, dass auch das natürlich anstößig ist, aber ja durchaus nachvollziehbar, sage ich mal, zwischen Potentaten, die sich im Zweifelsfall nicht sehr darum kümmern, was nun recht ist und geschrieben steht, beziehungsweise was die betroffenen Personen angeht. Und bei einem David, also ich weiß nicht, ob man das also krampfhaft anders lesen sollte, der eigentlich die Frauen sammelt, um der Nachkommenschaft willen, die da zu erwarten ist, und natürlich auch um seine Bedeutsamkeit herauszustreichen, geht es ja ganz eindeutig dadurch, etwas, was er als Unrecht empfindet, wieder rückgängig zu machen und sein Eigentum wieder einzufordern. Und aus welchen Gründen auch immer Paltiel weint, das wird dann auch nicht weiter beschrieben. Man kann aus vielen Gründen weinen, aus Enttäuschung, aus Frustration, aus und sicherlich auch aus Liebe und aus Trauer. Ich denke, das Weinen, weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, dass man also Weinen jetzt in dem Kontext immer gleich mit einem Waschlappen assoziieren muss. Weiß ich nicht, also vielleicht ist das ja auch so eine eher etwas germanische Art und Weise, die Dinge zu betrachten. Wohingegen also Männer vielleicht doch in der Bibel öfter auch freier mit ihren Gefühlen umgehen und an der einen oder anderen Stelle weinen. Ich denke, da kann vieles drin stecken. Also auf jeden Fall sagt es am Ende, dass David das für sich so wiederhergestellt hat, wie er das haben möchte.
Ja, also sicher, das Weinen Paltiels lässt unterschiedliche Interpretationen zu, und Abarbanel hat es ja auch, oder eigentlich in einem von den Auslegern, die er zitiert hat, gesagt, dass Paltiel weint, dass er, weil er eben nicht wirklich die Ehe mit Michal vollzogen hat und deswegen keine Kinder hat mit ihr, dass immer noch die Möglichkeit entgangen ist. Auch alles möglich. Ich würde in jedem Fall eigentlich auch eher sagen, es stellt ihn sympathisch dar, irgendwo, dass ihm nicht gleichgültig ist, dass ihm Michal weggenommen wird. Und wir hatten ja auch beim letzten Mal in dem Text von Joachim Brandes gesehen, dass sie eben auch sagt, gerade weil es heißt, und Saul gab Michal, die Frau Davids, dem Paltiel, eben genau da die Spitze zu sehen, dass eben Saul David treffen wollte, dass er ihm sagt, nein, deine Frau, die nehme ich jetzt weg und gebe sie jemandem anders. Und uns war auch klar geworden, dass wir nicht unbedingt voraussetzen können, dass eben das Gesetz, was wir gerade in Deuteronomium gelesen haben, dass das schon existiert. Also die Nötigkeit, die Notwendigkeit des Scheidebriefs und eben auch die Möglichkeit besteht, dass Saul das Recht als König benutzt hat und seine Tochter hat gegeben hat, wenn er geben wollte. Besteht natürlich auch. Und es spielt sicher eben auch mit, denn obwohl Michal die Tochter Sauls ist, aber sie ist eigentlich sie ist eine Überlebende aus dem Haus Sauls, und wenn sie von einem anderen Mann Kinder hätte, kämen eigentlich neue Thronprätendenten. Und von daher ist es sicher auch besser für David, sie in seinem Palast zu haben und kontrollieren zu können, was sie denn tut, als sie bei einem anderen Mann zu lassen. Herr Müller.
Ja, Der Jochi Brandes, der nennt hier seinen Artikel 7 Mütter.
Ja, das ist ein Buch, wo sie eben 7 Kapitel über 7 Frauengestalten der Bibel, die sie so ein bisschen als die Mütter Israels sieht, hat. Also es ist nur ein Kapitel, daraus geht über Michal. Das Problem ist natürlich, dass Michal gar nicht Mutter geworden ist.
Ja. Nein, meine Frage ist an für sich, ist das Zufall? Weil wir haben ja auch genau 7 Frauen, die als im Tanach als explizit als Prophetinnen bezeichnet werden.
Es sind nicht dieselben Frauen. Ich schaue gerade mal nach, welche
sind nicht
Frauen,
dieselben, meinen Sie?
Nein, die sie ausgewählt hat. Die Frauen, die sie ausgewählt hat, ist die ältere Tochter von Lot, die Stammmutter von Moab wird, die ihm auch wichtig ist, weil aus der Jarut hervorgeht und letztlich David dann. Dann Tamar, die ja auch als Schwiegertochter Judas die Ahnfrau Davids wird. Miriam, die Schwester des Mose, von der wir auch gar nicht wissen, ob sie überhaupt Kinder hatte.
Die aber Prophetin genannt wird. Ja,
ja, sie wird Prophetin, die gehört in die Liste der Prophetin, die beiden vorangehenden nicht.
Ja.
Die Tochter Pharaos, die Mose rettet. Dann kommen wir wieder zu der davidischen Linie, eben Ruth als die Urgroßmutter Davids. Dann kommt Michal und schließlich noch die Königin Esther, von der wir auch nicht wissen, ob sie Kinder hatte. Also sie hat da schon eine Auswahl getroffen. Das müsste ich nochmal nachlesen. Kann ich vielleicht bis zum nächsten Mal schauen, ob sie irgendwo, nein, wie ich das gerade so sehe, die Einleitung ist sehr kurz. Nein, sie schreibt nicht, warum sie gerade diese 7 Frauen ausgewählt hat. Ich glaube, es hat auch einfach mit einer etwas subjektiven Wahl von ihr zu tun. Ich habe selber mal auch einen Kurs über biblische Gestalten bei ihr belegt und ihr war damals auch ganz wichtig, gerade Michal rauszustellen. Und sie hat auch einen Roman geschrieben, der heißt Das dritte Buch der Könige. Vielleicht, je nachdem, wie viel Text wir sonst noch haben, vielleicht schaffe ich es beim nächsten Mal, da einen kurzen Auszug zu bringen, wo sie wirklich die Geschichte von Michal nach ganz groß erweitert, auch sich vorstellt, dass sie schwanger war mit einem Kind Paltiels, als David sie zurückholt und dieser Sohn letztlich der Ahnherr oder eigentlich der Großvater von Jerobeam, dem König des Nordreiches, das vom Salomonischen Reich abfällt. Das ist eine ganz weit gespannte Linie. Total spannend, wie sie das macht. Und erlaubt sie sich Freiheiten, die sie sich hier in diesem Text, der schon Auslegung sein will, nicht erlaubt. Aber das ist auch, sie ist offensichtlich, ich glaube, sie ist fasziniert von der Figur Michals, weil es die einzige Frau in der Bibel ist, von der es heißt, sie liebte. Und das hat sie wohl dazu gebracht, sich mehr mit dieser Gestalt zu befassen.
Naja, was mich hier interessiert im Zusammenhang mit den Prophetinnen, ist an für sich, dass Abigail ja als Prophetin genannt
wird. Ja, Abigail, das hat damit zu tun, das hatten wir ja beim vorletztes Mal gesehen, dass sie ja letztlich David ankündigt, dass er König werden wird. Darauf geht, der Titel Prophetin wird Abigail gegenüber nie gegeben, aber sie macht ihm sozusagen eine Ankündigung für die Zukunft. Ich denke, darauf beruht das.
Ja, die schleimt ihm doch nur.
Kann man auch so nennen, aber die traditionelle Auslegung fasst es so auf, dass sie ihm die Zukunft voraussagt. Es gehörte wahrscheinlich nicht allzu viel Fantasie dazu. Vielleicht brauchte man nicht den vom Gottes Geist erleuchtet werden dazu. Aber auf die Weise hat Abigail eben auch die Ehre der Prophetin bekommen. Nein, in der Bibel haben wir nur 3 Frauen, die als Prophetin bezeichnet werden. Eben Miriam, Deborah, die wir im Buch der Richter kennengelernt haben, und noch die Prophetin Hulda, die in der Zeit Jeremias auftaucht.
Wir haben 7.
Nein, das ist im Talmud. Der Talmud bringt 7.
Ach so.
Aber der Titel Prophetin in der Bibel wird nur diesen 3 Frauen gegeben. Und die anderen kommen eben aufgrund von Überlegungen, eben wie ich es gerade bei Abigail gesagt habe, Aussagen über die Zukunft. Ich glaube, es sind noch Hannah, Esther, die noch genannt werden als Prophetin. Und eine fehlt mir im Moment noch, wenn auch
Hulda. Hulda, Esther.
Ja, Hulda wird ja auch in der Bibel Prophetin.
Ja, und dann kommt noch die Noadja.
Ja,
die
richtig.
Kennt man kaum.
Die wird, glaube ich, aber nicht im Talmud, denn die ist eine negative Prophetin.
Das weiß ich
die
nicht.
Die wird zwar Prophetin genannt, aber gilt als Prophetin, als
negative
die
Prophetin.
Ja.
Negative
Prophetin. Nein, aber den sieben talmudischen, also im Moment fehlt mir eine, wer ist nicht.
Esther?
Bitte?
Esther?
Ja, Esther gehört dazu und Hannah, also die Mutter Samuels.
Hannah, Miriam, Sarah, Deborah.
Also Sarah, ich glaub, ja, genau, Sarah ist es, glaube ich, noch. Dann. Ja, dann haben wir die sieben. Ja. Das sind die sieben Frauen, die im Talmud gebracht werden.
Ja, wir, nee, das ist nämlich, sie freuen sich ja immer, wenn ich mit meinen Zahlen komme.
Ja.
Wir haben also sieben Prophetinnen und 19 Propheten. In der, also
ja, wobei es auch danach. Eine andere Talmudstelle gibt, die hatten wir am Anfang vom Buch Josua mal gebracht, dass da wo auch gesagt wird, ich habe jetzt gar die Zahl vergessen, also tausende von Propheten und Prophetinnen, die es gegeben hat, aber nur von den Einzelnen sind eben deren Bücher aufgeschrieben worden.
Nee, ich will damit nur sagen, also sieben Frauen und 19 Männer als Propheten, das gibt 26. Und 26 ist der Zahlenwert von Yahweh.
Das ist dann wahrscheinlich schon wirklich kein Zufall mehr. Gerade weil man nämlich auch die
das
sieben
kein
Frauen
mehr.
Ein bisschen mit Gewalt zusammensuchen musste.
Meinen Sie, das war eine Rechenaufgabe?
Ja. Gut, Frau Fichthofer, Friedbauer. Es klappt immer noch nicht mit Ihrem sich freischalten. Aber versuchen Sie nochmal auf den passenden Knopf zu drücken. Vielleicht klappt es doch noch. Nein, aus irgendwelchen Gründen lässt sich nicht machen. Herr Schobes, haben Sie sich noch gemeldet oder war es stehen geblieben?
Sorry.
Okay, kein Problem. Frau Fricke.
Also mir macht der Text ein großes Unbehagen, muss ich sagen. Und zwar deswegen, weil ich, eigentlich nach diesem Text nicht mehr glaube, dass das Gottes Wort ist, das muss ich wirklich sagen, sondern ich denke, das ist ein menschengemachter Text für David. Und das tut mir eigentlich, denke ich, oh nee, das finde ich nicht gut. Und dass das so zurechtgebogen wird. Weiß nicht, ich finde, das spricht alles nicht für David. Entschuldigung, aber so empfinde ich das.
Finde ich ganz wichtig, auch diesen Aspekt reinzubringen. Dass es nicht für David spricht, ist klar. Und ich denke auch, Sapkowicz hat es nicht so deutlich gesagt in dem Text, den wir vorher gelesen haben, aber er sagt ja eigentlich auch, der Text ist immer so, dass David unschuldig rauskommt. Und ich muss sagen, ich kann selber eigentlich den Text nicht mehr lesen. Ich glaube, ich hätte auch gar nicht Sapkowicz dafür gebraucht. Es wird so dick aufgetragen, dass David unschuldig ist, dass man schon eigentlich nicht mehr glauben kann. Aber die Frage ist natürlich wirklich, was machen wir damit, dass das Teil der Heiligen Schrift ist? Und es ist nicht die Tora, also für jüdische Auslegung hat das nicht denselben Rang wie die Tora, die wirklich als vom Sinai gegeben gilt. Und es gilt auch Samuel der Tradition nach als Verfasser der Samuel-Bücher, also durchaus ein Mensch, der zwar inspiriert, schreibt aber doch ein Mensch. Ja, Frau Fichtbauer, wir finden es auch frustrierend, dass wir Sie nicht hören können. Wir müssen beim nächsten Mal einfach noch mal gucken, vielleicht auch noch mal bei Frau Randers nachfragen, ob die gucken kann, ob man das Problem lösen kann beim nächsten Mal. Und das ist sicher, also einerseits macht es natürlich Sinn, auch die biblischen Texte eben als literarische Texte zu sehen, auch zu versuchen, Dinge, die vielleicht nur so angeschnitten sind, rauszuholen, aber ja, das ist nicht einfach und es kommen dann ganz andere Perspektiven auch dazu und ja, man ist auch durchaus nicht verpflichtet, sich damit wohlzufühlen, auch das zu akzeptieren. Ich glaube schon, dass es wichtig ist zu sehen, dass man eben diesen Text auch wirklich als mit kritischen Aspekten an David lesen kann. Man auch zum Beispiel vergleicht, im weiteren Verlauf werden wir das auch noch ein bisschen sehen, das Buch der Chronik erzählt ja auch die Davids Geschichte nochmal nach und lässt alle diese schwierigen Sachen weg, damit David wirklich ohne jedes Problem rauskommt. Also auch das ist eigentlich ein Eingeständnis zu wissen. In Samuel-Büchern ist es zwar einerseits, ist er eindeutig der Gesalbte des Ewigen, aber so ganz rein steht er auch nicht da. Was ja sowieso für die Bibel typisch ist. Also keine biblische Figur ist völlig ohne jeden Fehler. Sie sind alle Menschen. Ja, hier hatte sich noch Cor.
Ja, ich finde, was ich jetzt gehört habe, ganz interessant, darum verstehe ich etwas mehr jetzt, auch weil ich die Texte selber und die Kapitel auch ein bisschen kompliziert fand, aber ich habe dann auch die Gedanken gekriegt von die Verbindungen von dieser Mann und die Mann und das mal zu zeichnen mit Linien, wie die Verhältnisse denn sind. Und ich verstehe jetzt echt, was habe ich, dass doch dann eigentlich in der Mitte steht David und da gehen dann diese Verbindnisse und dann auch noch mit den Frauen, die da die Rolle spielen und welche Rollen spielen die denn auch wieder zwischen diese Verhältnisse von David mit den Männern, die das spielen und mit seinem Vater und so. Und das habe ich eigentlich ein bisschen gedacht von. Ich wollte das eigentlich mal, oder hat jemand das mal gemacht schon, diese Linien so zu ziehen zwischen all diese Figuren in diese Geschichte. Und das verdeutlicht auch manchmal etwas, dachte ich.
Ja, also ich denke so, also teilweise kommt es ja auch in den Auslegungen so zum Ausdruck. Ich vermute auch, dass es Leute gibt, die das so versucht haben, grafisch so ein bisschen darzustellen. Und ich denke, das kann man wirklich auch, egal wie kritisch oder unkritisch man David sieht, wirklich sehen, alles läuft auf ihn hinaus. Er ist die Zentralfigur und alle anderen sind eigentlich die ihm zugeordneten Figuren. Für sowas ist natürlich Bibliodrama, das ja auch die Möglichkeit gibt, sowas nachzuspielen, ist natürlich ein sehr dankbare, da sind die Texte um David natürlich wirklich sehr dankbar für. Ja, Anita
auch,
ja, und Frau
Dankowski.
Ja.
Ja, ich wollte nur sagen, ja, das denke ich auch, so ein Melodrama und das grafisch vorstellen, ja, das Wort suchte ich. Ja,
ja genau, also da war
das würde auch was deutlich
Stellungen
machen.
Oft gemacht dann, oder je nachdem, wie die Mitspielenden sich positionieren, ja. Das ist natürlich bei solchen Erzählungen sehr dankbar. Anita und dann noch Frau Dankowski.
Ja, ich wollte einfach noch sagen, dass das Glück ja im Grunde genommen ist, dass wir die unterschiedlichen Sichten und Schichten in der Bibel ja drin geblieben sind. Das heißt, wenn wir zwei Varianten von Sauls Tod haben, ist das ja offensichtlich, dass es nicht darum geht, dass es eine Wahrheit sozusagen gibt, sondern dass es unterschiedliche Perspektiven und damit auch Interpretationen gibt. Und dadurch, dass es drin geblieben ist im biblischen Kanon, bleibt ja diese geht es ja im Grunde genommen darum, auch zu sagen, es ist schon ähnlich, wie wir das auch verstehen, Gottes Wort als Menschenwort. Das heißt, dass es perspektiviert ist, ist ja ganz offensichtlich. Und dadurch, dass die Geschichten auch immer wieder, wie Tamar das eben sagte, auch in der Chronik und so weiter, und dann wieder anders auftauchen, hast du ja im Grunde genommen eine innerbiblische Rezeption. Und die macht ja im Grunde genommen deutlich, dass die Frage von Gottes Wort auch nicht eine eindeutige Wahrheit ist, es ist ja keine Definition, sondern es bleiben Geschichten, die Gotteserfahrungen erzählen. Und da ist die Sicht, ob ich jetzt David-Anhänger oder Saul-Anhängerin bin, unterschiedlich. Und die sind im Grunde genommen ja zu biblischen Texten geworden und da drin geblieben. Und das finde ich, ist eine Hilfe, das dennoch als, wenn man so will, indirekt als Wort Gottes zu verstehen, zu sagen, wir sind herausgefordert, dann sozusagen als LeserInnen das nochmal zusammenzubringen, diese unterschiedliche Perspektivität. Und da finde ich einfach auch nochmal total spannend, dann auch dadurch, dass wir ja auch hier jetzt aus den unterschiedlichen Jahrhunderten auch nochmal Rezeptionen hier lesen, auch nochmal spannend zu sehen, als was sagt uns das heute aus einer heutigen Sicht heraus, wo die Frau eine andere Rolle spielt, welche Welche Rolle hat das damals gespielt? Und was fällt mir heute da auch als Frau auf? Und diese Fragen darf ich natürlich heute auch stellen, dass sie in dem ursprünglichen Text anders gemeint waren, ist ja in Ordnung. Aber es geht genau, glaube ich, darum, dass diese Auseinandersetzung eigentlich gewollt ist. Und das ist ja, finde ich, ist das Spannende daran. Aber mir ist eben noch ganz kurz noch aufgefallen dabei, dass der Paltiel ja nicht nur weint, sondern ein Stück weit mitgeht. Da ist mir gleich die Ruth-Geschichte eingefallen, dieses Mitgehen der beiden Frauen mit der Schwiegermutter. Also mir ist es auf jeden Fall, ob das Zufall ist, weiß ich nicht. Genau, auf jeden Fall ist mir das noch in den Sinn gekommen, dass ja nicht negativ konnotiert ist und die ja auch weinen beim Abschied.
Wo das Gemeinsame eben wäre, ja, man will sich nicht voneinander trennen, nur dass eben Paltiel nicht das Glück hat, dass das so weitergeht. Ja, ich denke auch die innerbiblische Exegese, also dass die Bibel sich selber interpretiert, das ist auch was gerade israelische Exegeten in der Moderne immer mehr betonen und zu sagen, das ist eigentlich eine Linie, die dann auch weitergeht in der späteren Auslegung. Frau Dankowski.
Ja, innerbiblische Exegese oder Frage nach Gottes Wort. Ich daran anknüpfend, ich finde es auch immer spannend, mir vorzustellen, wie kommt es denn im Grunde genommen am Ende zur Verschriftlichung dieser Geschichte. Es ist ja keine 1:1 Reportage, da werden ja keine Lageberichte oder so erstellt oder da steht auch kein unabhängiger Geschichtsschreiber, um alle Einzelheiten festzustellen, sondern das Ganze ist natürlich tendenziös. Und darin jetzt zu finden, also gerade in diesen Texten ja nicht einfach, wo ist Gott denn da eigentlich dezidiert am Werke? Das ist ja die spannende Frage. Also wenn es diese Salbung oder Erwählung gegeben hat, was erwartet Gott dann eigentlich von seinem Gesalbten? Also gelegentlich sind die ja in Kontakt, David und Gott, aber dann hat man doch das Gefühl, dass David das sehr selbstständig macht. Und wie steht Gott dazu? Und ganz wichtig, was gesagt wurde in der biblischen Exegese. Es ist für mich mit tausenden von Jahren Abstand eigentlich phänomenal, dass diese kritischen Punkte aufrechterhalten bleiben, über die ja nicht nur wir stolpern, sondern eben auch die Weisen seligen Angedenkens ja schon immerhin mal so gestolpert sind, dass sie sich alle Mühe gegeben haben, also das Anstößige daran zu glätten. Das gelingt aber nicht wirklich, sondern noch jede Generation, wie gesagt, hakt sich da fest. Und bis dahin, und das halte ich wirklich für einzigartig, dazu werden wir ja noch kommen, also wenn der Prophet Nathan auftreten wird, das ist ja eine meiner Lieblingsstellen. ja, also das ist auch die Autorität, die dahinter steht. Also das sucht ja seinesgleichen, sage ich mal, in der Geschichte von Monarchien, dass da jemand kommt und sagt, der Verbrecher bist du. So, und dass das so stehen bleibt, ohne aus diesem Helden Davids jetzt den unangefochtenen und unhinterfragten und eben absolut idealisierten Helden zu machen. Das spricht für mich auch, sage ich mal, für die göttliche Feder, die da im Hintergrund noch mitschreibt.
Eben im Hintergrund mitschreibt. Sie gehört nicht als Engelchen auf der Schulter der Schreiber sitzt, nicht? Das heißt, es ist keine Inspiration, sondern es ist ein längerer Prozess, den Gott gewissermaßen im Hintergrund steuert und auch durch eine der Bibel immanente Selbstkritik, wenn sich bestimmte Vorstellungen als so attraktiv erwiesen haben, dass sie Blütenträume ins Kraut schießen, dann muss es im Grunde innerbiblisch so revidiert werden. Dann wird eine neue Linie aufgemacht, etwa auch nach dem Exil, nicht? Dass die Blütenträume von der herrlichen Rückkehr ins gelobte Land sich im Grunde als Rückkehr in eine Trümmerlandschaft erweisen und jetzt Steineklopfen angesagt ist, dann muss eben ein neuer Anfang gemacht werden, der aber auch wieder verheißungsvoll ist. Ja.
Ja, also wir denken, wir können schon so langsam merken, dass wir hatten im Buch Josua noch ein sehr direktes Eingreifen Gottes, im Buch der Richter schon ein bisschen weniger. Also je weiter man in den geschichtlichen Büchern voranschreitet, desto weniger eindeutig sagt Gott, was er denkt. Aber wir werden eben bei Prophet Nathan wird noch auftreten, aber da muss man schon fast sagen, man kann Gott hinter der Feder des biblischen Schriftstellers vielleicht vermuten, aber weiß es nicht mehr so genau dann. Wir haben noch Frau Fichtbauer, die in den Chat geschrieben hat, dann noch Herr Schobes und Herr Müller und Anita. Ich hoffe, dass ich es schaffe, den Chat zu öffnen. Ja,
ich kann das auch so.
Davids Tränen in diesen Erzählungen kann ich nicht wirklich glauben, schreibt Frau Fichtbauer. Es handelt sich vor allem um ein rituelles Verhalten. Es wurde von ihm und dann ganz Israel erwartet. Ich glaube nur den Tränen des armen Palti, der nur instrumentalisiert wird. Dazu eine historische Schule, Professor Althoff, warum der König weinte. Ja, ich würde mich da in der Interpretation der Tränen völlig anschließen. Und ich will auch sagen, die Bibel trägt es wirklich so dick auf, dass David, um Jonathan vielleicht, würde ich ihm noch zugestehen, dass er vielleicht eine Träne vergossen hat, aber um Saul und um Avner, es ist ein bisschen viel verlangt, glaube ich. Und man kann auch eben Dinge so dick sagen, dass sie auf die Weise unglaubwürdig werden. Also da würde ich mich voll anschließen. Und ja, interessant von diesem Buch zu wissen, wenn das da jemand genauer untersucht hat, zeigt man auch, wie wichtig dieser Aspekt hier ist. Ich glaube, man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass David nicht aus Sentimentalität weint, im Gegensatz zu Paltebo. Ja, schön, dass es auf die Weise noch geklappt hat mit dem Chat, auch wenn es länger dauert, aber wenigstens das. Ja, dann Herr Schobes.
Also ich habe den Text für heute mit nicht so richtig freudig lesen können. Ich fand drei große Ungereimtheiten, die mit Michael haben wir, glaube ich, jetzt sehr ausführlich besprochen, vorher gestreift, wie kann man als König seinen Heerführer, der, auf den er sich immer verlassen konnte, der nicht im eigenen Interesse, sondern eigentlich auch im, ich sag jetzt mal, Staatsinteresse gehandelt hat, dermaßen da bloßstellen, also dass seine ganze Sippschaft dort, naja, fast verdammt wird. Also ich fand das auch ein bisschen schwierig und völlig dann also sehr beschäftigt hat mich das, wenn man die Jugend unter den Kriegern zu einem Wettkampf und Spiel schickt, wie man das zu einem Krieg ausweiten will. Also ich finde es fürchterlich, denn die Schlacht und Sauls Tod hätten doch eigentlich völlig ausgereicht, dass die Herrschaft an David zu übergeben, und alles war schon durch die Vorgeschichte mit Samuel hinreichend geklärt. Also eigentlich war dieser Krieg, dieser Bruderkrieg, ich fand ihn nicht hergeleitet und ich fand ihn auch ziemlich überflüssig, wie viele Kriege überflüssig sind.
Das ist sicher nochmal eine Sache, aber vielleicht ist gerade die Tatsache, dass wir ja eigentlich hätten annehmen können, David ist ja nun gesalbt und Saul ist tot, eigentlich hätte doch völlig glatt das Königtum an ihn übergehen sollen. Wenn uns das gerade nicht erzählt wird, ist das vielleicht sogar etwas, was man vielleicht als eine historische Realität ansehen muss. Denn wenn es diese Konkurrenz nicht gegeben hätte, hätte es wirklich keinen Grund gegeben, noch diesen Kampf zu schildern. Und vielleicht dieser eine Vers, der sagt, der Krieg war lang, deutet vielleicht darauf hin, dass es noch viel schlimmer war, als es uns geschildert wird. Und es ist sicher keine Frage, dass dieser Kampf zwischen den jungen Leuten ist im Grunde genommen wirklich eine ziemlich brutale Sache. Diese beiden Heerführer wollen sich mal eine nette Pause machen, könnte man sagen, und lassen die Jungen sich gegenseitig aufspießen. Und der Krieg wird trotzdem auch nachher weitergeführt. Also es ist nicht ein stellvertretender Krieg, wo man sagen könnte, je nachdem, welche Seite gewinnt, wie es bei David und Goliath war, er wird zum Sieger erklärt, sondern es ist wirklich ein Zeitvertreib und macht das Ganze ziemlich brutal. Ja, und die Geschichte mit Joab, den David verflucht eigentlich, das ist wirklich eine sehr spannungsgeladene Sache, dass eben wirklich Joab ist der Feldherr, und das werden wir auch noch im Weiteren sehen, dem eigentlich David seine Herrschaft verdankt, aber offensichtlich ist ihm dessen Macht auch nicht ganz geheuer. Und im ersten Buch der Könige wird das auch zu Davids Testament gehören, dass er seinem Sohn Salomo sagt, ich konnte es mir nicht leisten, weil ich zu schwach war, aber sorge du dafür, dass Joab nicht in Frieden unter die Erde kommt. Und Salomo wird auch Joab ermorden lassen. Also das hat noch eine sehr brutale weitere Geschichte und zeigt damit vielleicht auch nicht aus der besten Perspektive, dass er und andererseits könnte man ihm auch sagen, ja, wie stark war dieser Joab wirklich? Also das sind auch da Dinge, die man nicht, die in gewisser Spannung stehen. Herr Müller.
Ja, ich glaube, wir sollten uns nicht in unserem eigenen Wahrheitsanspruch verheddern. Weil wir müssen uns klar sein, diese Erzählungen, die sind ja praktisch vor 3000 Jahren erzählt worden. Dann wurden sie vielleicht vor 2700 Jahren etwa schriftlich fixiert worden. Aber zwischenzeitlich sind sie auch an verschiedenen Strängen und Stämmen und Linien wirklich tradiert worden. Und wir können nicht davon ausgehen, dass da keine Änderungen, Interpretationen und so weiter reinkommen. Das heißt also, wir kennen ja keine Erzählung, die vor 500 Jahren war, und wir kennen auch keine, die vor 1500 war, sondern wir machen den Sprung von 1000 vor zu, sagen wir mal, 2000 nach Christus. Und das sind Sprünge. Es gibt also in einer der letzten Wochen Parascha, gibt es einen Ausdruck, eine Erzählung. Gottes Stimme am Sinai hatte kein Echo. Mhm. Ja, das bedeutet also, dass es, ich will nicht sagen überhörbar war, aber es war falsch hörbar.
Ja, ja, also wir haben natürlich mit keinem Fall hier eine Schilderung von Tatsachen und auch nicht unbedingt ursprüngliche Versionen. Es ist eben, und das macht es sozusagen zum biblischen Text, dass diese Darstellung sozusagen theologisch aufgewertet wurden und damit als Heilige Schrift gelten, aber eben auch nicht in einer eindeutigen Variante, sondern in unterschiedlichen Ansätzen und damit auch viele Eröffnungsmöglichkeiten offen lässt. Und es gibt, das hatte ich gerade noch in der Einleitung von Jochi Brandes Buch gesehen, sie bringt auch dieses bekannte Zitat, die Tora hat 70 Gesichter. Also kommen wir von den 7 zu den 70, die auch als die Vollzahl gilt. Und alle 70 Gesichter stimmen oder geben eigentlich nur zusammen ein Bild an. Und davon daher, also man kann nicht, was ja vielleicht so in der Anfangszeit historisch-kritische Bibelexegese gemacht hat, wenn sie Widersprüche gefunden hat, so zu tun, als wenn die Verfasser und Redaktoren der Bibel zu blöd gewesen wären, die Widersprüche auszuradieren oder es vergessen hätten. Die haben sie natürlich absichtlich stehen lassen. Und man kann einfach fragen, warum haben sie das so und nicht anders getan? Spätere Leute, Sakowitsch verweist auf Josephus Flavius, der versucht, die beiden Varianten von Sauls Tod in eine fortlaufende Erzählung zu bringen, um die Widersprüche auszubügeln. Aber das ist eine spätere Zeit, die versucht, Dinge zu vereinigen, während die Bibel eben durchaus der Meinung ist, man kann die Sache auf unterschiedliche Weise erzählen und uns damit das Recht gibt, auch heute unsere Interpretation mit unseren Fragen weiterzugeben. Anita, du hattest noch.
Nee, das war noch stehen geblieben, aber mir ist gerade einfach noch kurz so durch den Kopf gegangen, dass wir vielleicht abschließend auch nochmal, wenn wir auf David zurückschauen oder das abgeschlossen haben, auch nochmal die Frage ist, was heißt das eigentlich für die Vorstellung davon, dass Jesus sozusagen in Anführungszeichen als neuer David gesehen wird, wo das eine so vielgeschichtige oder vielschichtige Figur ist, das müsste man dann ja auch nochmal sehr kritisch im Grunde genommen.
Das so schmeichelhaft immer ist, als neuen David zu sehen. Ja, also von da hatten wir noch ganz interessante Überlegungen. Nächstes Mal geht es dann weiter mit der Eroberung Jerusalems, das dann endlich in den Blickpunkt der Bibel kommt, dem Transport der Bundeslade nach Jerusalem, wo dann auch nochmal Michal auftritt und wohl auch irgendwie so aussehen wird, dass ihre Liebe zu David wohl zum Ende gekommen ist, wenn sie ihn da dort kritisiert. Ja, und dann auch die Frage eben, ob David den Tempel bauen darf. Auch da tritt Nathan schon mal auf und muss David Einheit gebeten. Also auch noch einige interessante Dinge, die wir das nächste Mal haben. Dann wünsche ich bis dahin eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.